Ja, guten Morgen miteinander. Schön, dass ich wieder mal da bin, als Gast. Ja, noch gehöre ich hier zur Gemeinde, darf hier Ältester sein. Ich muss mir zwar deswegen immer wieder manchmal was anhören, wie kannst du nur in zwei Gemeinden Ältester sein? Da sage ich aber immer, das war nicht meine Idee. Ich habe einen Boss, der hat da was zu sagen und der meint, dass es momentan so gut ist. Und es ist auch schön, wie Jesus mir entgegenkommt und mir hilft, das alles mehr oder weniger unter einen Hut zu kriegen. Ich merke zwar, dass ich wirklich an meiner Belastungsgrenze bin, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, ich soll euch viele Grüße vom Treffpunkt Leben, von Wunderkingen mitbringen, von meiner quasi zweiten Gemeinde, wo ich momentan so, es hat sich jetzt so eingependelt, dass ich dreimal in Wunderkingen bin und einmal hier im Monat. Und ja, genau. Dort läuft die Arbeit jetzt relativ gut an. Und wir haben auch schon ein ehrgeiziges Ziel vor Augen. Denn einer unserer Mitältesten hat so gedacht oder gesehen, dass Gott uns wohl ein Ziel vor Augen gibt. Wir sind jetzt momentan so um die 20 Gottesdienstteilnehmer, immer wieder manchmal andere, dass wir vielleicht in einem Jahr doppelt so viele haben. Mal gucken. Kann ich euch in einem Jahr oder nächsten Herbst dann sagen, ja, das hat geklappt oder nee, wir sind auf halbem Wege stecken geblieben, wir haben bloß 30. Aber auch das wäre für uns schon ein Riesenerfolg. Und es ist richtig interessant, die Arbeit dort, weil wir sowohl von der katholischen Kirche als auch von der evangelischen Kirche sehr viele offene Türen haben. Und wir haben ja auch jetzt dann am Donnerstag eine Besprechung mit dem evangelischen Pfarrer, seiner Frau und seinem Stellvertreter vom Gemeinderat, um mal zu gucken, was können wir da so miteinander unternehmen, wo können wir zusammenarbeiten, wo können wir uns gegenseitig helfen. Und bin mal gespannt, was sich da noch entwickelt. Ja, heute darf ich hier sein und meistens ist es so, wenn ich hier bin, ist das immer auch ein bisschen Arbeit. Aber ich habe die Arbeit gerne gemacht. Vor allem, weil ich die schon mal vorbereitet habe für Wunderkingen. Insofern habt ihr jetzt das, dass ihr die zweite Version, die bessere Version hören könnt. Genau. Ich habe einen Text mitgebracht aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Und als ich diesen Text so angeschaut und studiert habe, dachte ich, da kommt ja ein markantes Thema raus. Und zwar die Welt und Gottes Reich. Und da in diesem Text kann man das so schön gegenüberstellen. Auf der einen Seite, was die Welt macht, auf der anderen Seite, wie ist es in Gottes Reich? Und das fand ich so spannend, dass ich das entsprechend ausgearbeitet habe. Ich habe dann später auch eine Tabelle, wo ihr das dann sehen könnt, was sich da so verändert oder was da so anders ist. Was hat die Welt zu bieten? Und was hat Gottes Reich zu bieten? Es ist auch gut, wenn man das weiß, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft. Ich habe es mir selber durch das Durcharbeiten von diesem Text so gedacht, ja, okay, weiß ich, prima, toll. Und es hat mich selber immer wieder neu ermutigt, wirklich dran zu bleiben und nicht aufzuhören. Und auch wenn manchmal das, was man tut für Jesus, nicht so auf fruchtbarem Boden fällt, trotzdem dran zu bleiben. Ich habe heute Morgen im Gespräch mit einem Mitarbeiter gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, wie viel von dem Samen, den wir ausstreuen, aufwächst und Frucht bringt. Das ist Gottes Aufgabe. Und das, die Herausforderung von jedem einzelnen Menschen, der die freie Entscheidung hat, sich zu entscheiden, will ich im Reich Gottes leben oder will ich nur in der Welt leben. Genau. Und dann möchte ich uns jetzt mal den Text lesen. Brauche ich noch eine Hilfe? Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wohnt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und er liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung und er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Werken und guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Soweit der Text. Ich möchte nur mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass du mit uns leben willst, dass du keinen Gefallen daran hast, wenn die Menschen verloren gehen, sondern im Gegenteil, du willst alle Menschen retten. Und ich danke, Herr, dass du uns so viele tolle Angebote machst und uns aufforderst, einfach diese Angebote anzunehmen. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du jetzt bei uns bist, dass du vor allem mir Gnade schenkst, Herr, zum Reden, dass deine Worte, das, was du sagen willst heute Morgen, dass ich das austeile. Und dass es auf unsere Herzen fällt, dass es auf fruchtbaren Boden fällt, damit es viel Frucht bringt. Amen. Ja, die Welt, ich möchte nochmal vorausschicken, die Definitionen. Wenn es in der Bibel heißt die Welt, dann meint man immer das, was um uns herum ist, was aber unter der Regentschaft von Satan ist. Es gibt ja hier auf dieser Welt zwei Reiche. Wenn wir jetzt mal abgesehen mal von den ganzen Ländern, von der Europäischen Union und was es da sonst noch so alles gibt, gibt es zwei Machtfelder. Das eine ist das Reich Gottes und das andere wird als Welt bezeichnet. Und das sehen wir auch nachher in dem Text, die Welt, das ist der Machtbereich Satans. Und unsere Entscheidung ist die, unter welcher Regierung oder in welchem Reich möchte ich leben? Möchte ich im Reich Gottes leben oder bleibe ich in der Welt? Und da möchte ich uns jetzt weiterführen und zum gucken, was ist denn da so anders? Auf der einen Seite gibt es die Eigenschaften, da kommen ganz viele verschiedene Dinge. Dann die zweite Spalte ist die Welt, der natürliche Mensch. Und in der dritten Spalte habe ich so das aufgelistet, das Reich Gottes oder der geistliche Mensch. Wenn wir im Text lesen, da kommt es schon im ersten Vers gleich raus, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Die Menschen leben doch, die sind doch nicht tot. Die Bibel versteht unter Tod diese geistliche Beziehung. Und die ist bei den natürlichen Menschen einfach tot. Da ist nichts, da passiert nichts. Da ist keine Dynamik, da ist keine Veränderung da. Und das ist das, was die erste Kriterium ist, oder das erste, die Beziehung zu Gott ist in der natürlichen Welt, beim natürlichen Menschen tot. Die können mit Gott nichts anfangen. Wir haben schon manchmal große Probleme, Gott zu verstehen, weil er manchmal so viel anders denkt und anders handelt, wie wir uns das vorstellen. Aber wie viel mehr und wie viel schwieriger ist das erst für die Welt? Für die klingen manche Dinge, die wir vertreten als Glaubensgrundsätze, als völliger Blödsinn. Zum Beispiel, geben ist seliger denn nehmen. Wenn ich bereit bin, von dem, was mir Gott gegeben hat, weiterzugeben, dann macht es uns doch glücklich. Aber in der Welt heißt es genau andersrum. Ich will mehr haben, ich will mehr haben. Möglichst viel haben, möglichst viel genießen. Und so ist es einfach so, dass diese geistliche Beziehung, die ist ja ganz wichtig, und das ist das charakteristische Merkmal der geistlichen Christen, diejenigen, die im Reich Gottes leben, dass da eine Beziehung da ist, dass da eine Verbindung da ist, dass da ein Austausch da ist. Und dass dieser Austausch, diese Beziehung immer mehr wachsen kann. Das wünsche ich uns. Ich bin jetzt schon über 30 Jahre mit Gott unterwegs und ich freue mich darüber immer wieder, wenn ich wieder so einen kleinen Schritt mache auf Gott zu in meinem Wachstumskurs. Und es ist richtig spannend und toll. Und ich finde es mehr spannender und toller und faszinierender, je länger ich jetzt mit ihm unterwegs bin. Es war schon anfangs schon interessant, aber es ist einfach fantastisch. Gott ist so riesig, so toll. Und er hat so viele ganz tolle Sachen, dass ich immer wieder neu fasziniert bin. Also, ihr wart früher tot, schreibt er den Ephesern, aufgrund eurer Sünden. Und das ist nämlich der Knackpunkt. Wir wären perfekt, wir hätten eine Gottesbeziehung, wenn wir nie etwas falsch machen würden. Aber wer kann das schon von sich behaupten, dass er nie etwas falsch gemacht hat? Dass er nie irgendwo mal vielleicht ja nicht ganz die Wahrheit gesagt hat oder mal etwas mitgenommen hat, was einem vielleicht nicht selber gehört oder was auch immer. Und Jesus macht es in der Bergpredigt noch schärfer. Er sagt allein schon der Gedanke daran. Oder wenn ich sage zu meinem Bruder, du bist ein Blödmann. Ja, da sagt er, das ist Mord. So eng nimmt es, so genau penibel nimmt es Jesus. Oder wenn er einen Mann, eine andere Frau ansieht und verheiratet ist und sagt, ja, das ist, wenn ich sie ansehe und denke, ja, mal sehen, wie es mit der wäre, oder, ja, das ist Ehebruch. Umgekehrt gilt es natürlich genauso. Aber es ist einfach das, wie empfindlich Gott ist, wie sensibel. Und er kann nicht einfach über diese Dinge hinwegsehen und sagen, ach, Schwamm drüber. Und wenn wir jetzt dann weiterlesen, Vers 2, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wohnt, die Gott nicht gehorchen wollen. Das ist der zweite Punkt. Das ist das, was ich anfangs eingeleitet habe. Es gibt zwei Machtbereiche. Und unter welchem Machtbereich lebe ich? Lebe ich im Machtbereich Satans in der Welt? Oder habe ich schon diesen Wechsel erlebt und lebe im Machtbereich, dass mich der Heilige Geist führt und leitet? Und das ist etwas, was auch ganz interessant ist. Nämlich, das ist der nächste Punkt, der kommt auch gleich in dem, die Gott nicht gehorchen wollen. Und wenn wir in die heutige Welt hineinschauen, dann sehen wir eins ganz deutlich. Gerade in unserer westlichen Welt, da ist es so, dass wir sehr bequem sind und uns immer wieder eins eingetrichtert wird. Du musst haben, du musst genießen. Du musst alles ausleben, das muss dir jetzt toll gehen und so weiter. Und dabei ist das etwas, was ja weltlich ist, was relativ kurz von Dauer ist. Wie lange sind wir gesund und fit? Wie lange sind wir hübsch und schön? Wie lange können wir unser Leben wirklich genießen? Vielleicht 30, vielleicht 40 Jahre? Manche sind ja auch im hohen Alter noch richtig fit. Ja, soll es geben. Aber selbst wenn wir 100 Jahre leben und 100 Jahre unser Leben genießen könnten und dann sterben würden und wären dann in der Ewigkeit nicht bei Gott, was hätten wir dann? 100 Jahre, wo wir vielleicht ein bisschen Spaß hatten. Und in der Ewigkeit? Die Ewigkeit ist so viel länger und so viel bedeutender und so viel entscheidender. Und deswegen ist es einfach wichtig, immer wieder neu sich zu überlegen, was ist eigentlich das, was mir wichtig ist. Lebe ich in dem, dass ich sage, okay, ich will das tun, was Gott will? Lasse ich mich von ihm leiten und führen oder ist mir das völlig egal? Ich will nur genießen. Hauptsache, es geht mir jetzt gut. Und das ist das, was mir manchmal auch etwas Mühe macht, wenn ich in unsere Welt, in unsere Gesellschaft hineinschaue, wo ich sehe, dass wir permanent durch die Werbung, durch Medien immer wieder in eine andere Richtung geprägt werden. Wo immer wieder das, was eigentlich nur so kurzlebig ist, was so unbedeutend ist eigentlich, dass das hochgehalten wird, dass das für wichtig gehalten wird, dass man, was weiß ich, schöne Reisen machen kann, dass man ein tolles Auto fährt, ein tolles Haus hat oder was auch immer, dass man den schnellsten PC hat oder was auch immer. Je nachdem, wo einem bei einem Einzelnen dann diese wunden Punkte sind. Für den einen ist ein Porsche möglichst nur mit Vierradantrieb und allem Möglichen mit 300-400 PS das Absolute. Und der andere sagt, was will ich damit? Ich mag mein Motorrad oder was auch immer. Jeder hat so seine Besonderheiten, wo ihn ablenken wollen, wo ihn einfach in das Hiesige, in das Jetzige verhaften wollen oder binden wollen. Dass wir nicht das sehen und erkennen und uns nach dem ausstrecken, was wirklich entscheidend und wichtig ist. Und das sind die Dinge, die auf Ewigkeit hin sind. Und das ist eben, hängt immer mit der Beziehung zu Gott zusammen. Und mit dem lasse ich mich von Gottes Geist führen und leiten oder nicht. Dass die Welt es nicht macht, dass die möglichst viel genießen will, das ist klar. Paulus schreibt einmal in den Korinthern, wenn Gott nicht da wäre, dann lasst uns das Leben genießen in vollen Zügen, denn morgen sind wir tot. Und nach diesem Motto lebt wirklich die Welt. Aber bei uns sollte es eigentlich anders sein. Genau. Paulus schreibt hier, dass Satan in dieser Zeit in der Luft regiert. Also das meint den Machtbereich, in dem wir uns aufhalten. Das war damals so eine Vorstellung, aber braucht uns eigentlich jetzt weniger die Wortwahl jetzt irritieren. Es ist einfach so, und das ist unklar, Satan, der Gegenspieler Gottes, hat heute Möglichkeit zu wirken. Und er nützt sämtliche Möglichkeiten aus, die er hat. Und er ist der fieseste Gegenspieler, den ihr euch je vorstellen könnt. 100-mal fieser, wie ihr euch vorstellen könnt. Er nützt wirklich jede Situation schamlos aus, um uns irgendwo zu Fall zu bringen oder die Welt an der Nase rumzuführen. Ich denke immer wieder manchmal, wie kann man so blöd sein, sich einer IS anzuschließen, so einer Terrororganisation. Wenn man sieht, was die macht, ist es mit menschlichem Verstand, also ich kann das beim besten Willen nicht begreifen, dass man sich so einer Gruppe anschließen kann. Und doch gibt es Leute, die dieser Ideologie hinterherrennen. Ich denke, es ist ein ganzer Teil des, dass Satan diese Menschen verblendet und Menschen gebraucht, um da Verwirrung, Terror und Zerstörung zu bringen. Und das ist ja auch eins seiner Lieblingsdinge, die er macht. Zerstören, morden, umbringen, Verwirrung stiften. Er ist der Vater der Lüge. Und das ist einfach immer wieder wichtig, dass wir das uns vor Augen führen. Nicht, weil wir Angst vor ihm haben, sondern weil wir wachsam sein sollen und immer wieder aufpassen müssen, wo will er uns wieder an der Nase rumführen, wo will er uns wieder wegführen. Den habe ich jetzt nicht als extra Punkt jetzt aufgeführt. Aber ja, Satan hat zurzeit immer noch Möglichkeiten zu wirken. Aber wir stehen auf der Seite des Siegers. Ja, Das dürfen wir uns immer wieder neu bewusst machen, wenn irgendwas, wenn wir merken, wir werden angefochten, wir haben Probleme, wir haben Schwierigkeiten, weil Satan uns an der Nase rumführen will, haben wir eine Möglichkeit, das zu lösen. Und wenn wir alleine nicht fertig werden, damit, manchmal ist es so, dann ist es gut, dass wir Geschwister haben, dass wir sagen können, kannst du mit mir über diese Situation, über jene Situation beten? Ich habe da keinen Sieg drüber oder ich schaffe das nicht alleine. Und gemeinsam sind wir dann stark. Vor allem mit Jesus. Wäre eine gute Möglichkeit, Amen zu sagen. Ja. Dann das Dritte, die Lebensweise, wird uns in Vers 3 beschrieben. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert. Wie alle anderen Menschen auch. Können wir vielleicht auch gleich dazu nehmen. Das sehen wir in unserer Gesellschaft ganz toll, dass die Leidenschaften, das, was ich jetzt gerade haben will, dass ich das unbedingt haben muss und jetzt ausgenießen und ausleben will, dass das gefördert wird. Ich denke gerade auch in Beziehungen, warum warten bis zur Ehe? Ich kann doch jetzt schon meinen Partner ausprobieren, ob das überhaupt klappt. Oder was auch immer. Unsere Welt ist, unsere westliche Welt, so muss ich sagen, ist darauf getrimmt worden, du sollst alles haben und jetzt sofort. Und man ist nicht mehr bereit, bestimmte Dinge zu sagen, okay, darauf warte ich. Zum Beispiel auch das, du kannst dir alles leisten. Du kannst ja einen Kredit aufnehmen, kannst ja, was weiß ich, deinen Fernseher oder dies oder jenes kaufen und zahlst 0% Zinsen und kannst du auf so viele Monate dann abzahlen. Und wie viele Menschen leben dann über ihren Verhältnissen? Weil sie nicht gelernt haben zu sagen, okay, ich habe diesen finanziellen Spielraum, wenn ich das und jenes haben will, muss ich halt eben sparen und warten, bis ich das mir leisten kann. Es gibt Dinge, die man schon auf Pump kaufen kann, wo man Geld aufnehmen muss, wenn man zum Beispiel ein Haus baut. Bis jemand spart, bis er ein Haus zusammen hat, ist eigentlich schon ein bisschen schwierig, oder? Oder wenn ich bei mir im Unternehmen denke, da sieht man, kaufe ich die Maschine oder kaufe ich sie nicht? Wenn ich auf der einen Seite sehe, ja, wenn ich die Maschine kaufe, kann ich mir so und so viel Arbeitszeit ersparen, ich kann so und so viel schneller und rentabler sein, ich habe dadurch so und so viel Hilfe und spare dadurch so und so viel Geld. Und wenn die Ersparnis höher ist als das, was sie mich kostet, inklusive der Zinsen, dann ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll, das zu machen. Aber es gibt manche Dinge, wo ich sage, ob ich jetzt einen neuen Fernseher habe oder ein tolles Auto habe, das ich mir momentan vielleicht nicht leisten könnte und deswegen ein Darlehen aufnehme. Oder wenn ich sage, ich möchte unbedingt da und dahin in Urlaub fahren, kann es mir aber momentan nicht leisten, dann würde ich sagen, das sind Dinge, auf die können wir ruhig verzichten oder beziehungsweise eine Zeit lang warten, bis ich mir das dann leisten kann. Aber das ist jeder Einzelne selber herausgefordert zu sehen, wie er mit seinen Möglichkeiten umgeht, die er hat und wo er quasi vorher genießen darf und dann hinterher erst bezahlen tut. Aber unsere menschliche Natur ist es einfach das, dass wir unseren Leidenschaften nachgehen. Dass wir nachgeben, dass wir ja da nicht stark sind. Und das ist auch ein Stück weit mein Appell an euch. Macht euch Gedanken, wo ihr vielleicht auch ein Stück weit anders sein könnt als eure Umgebung. Wo ihr sagen könnt, ja, ich kann das aufgrund dem, weil Jesus mir die Kraft dazu gibt. Anders zu leben, zum Beispiel wenn ich jung bin und dann verlobt bin und zu sagen, okay, ich warte mit dem Sex bis zur Ehe. Oder auch andere Dinge, wo ich ehrlich bin, wo ich vielleicht auch deswegen Nachteile in Kauf nehme. Wo ich auch sage, okay, ich arbeite mal vielleicht eine Stunde länger, obwohl ich eigentlich jetzt eigentlich lieber nach Hause wollte, um vielleicht ein Fußballspiel anzugucken oder sonst was. Dass wir über unseren Leidenschaften stehen, dass wir über unserer alten Natur stehen. Luther hat es damals schon gemerkt. Er hat gesagt, in der Taufe ist der alte Mensch begraben worden. Aber dieses Biest kann schwimmen, hat er gemeint. Es kommt immer wieder hoch. Und das ist ein Kampf, den wir unser Leben lang führen werden, bis wir eines Tages bei Gott ankommen. Unser alter Mensch kommt immer wieder durch. Die alten Leidenschaften, die alten Begierden. Und wenn ihr merkt, dass das immer mehr wird in eurem Leben, dann müsst ihr mal überlegen, wo ihr eure Zeit investiert. Warum dieser alte Mensch vielleicht wieder stärker wird. Diese alte Natur. Und das ist das andere. Gottes Zorn bleibt auf denjenigen, die sich nicht bekehren. Die weiterhin im Reich Satans leben wollen und die sich nicht ihm zuwenden wollen. Und wir? Wir sind im Gericht freigesprochen. Obwohl wir nicht viel besser leben wahrscheinlich. Obwohl wir wahrscheinlich vielleicht genauso viel oder vielleicht noch mehr Fehler machen wie manche andere, der im Reich Satans lebt. Der ein vorbildliches Leben hinlegt, der tadellos ist, der sich vielleicht auch von der Fitness her viel mehr um seinen Körper kümmert als wir. Und doch ist es so, dass wenn wir nicht die Vergebung von Jesus haben, wir leben unter dem Zorn Gottes. Und das wird sich dann auswirken, wenn wir sterben. Erst dann. Genau, aber ich muss sehen, dass ich weiterkomme, sonst komme ich nicht durch. Spannend. Und da heißt es dann, doch ist Gott so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Als er ihn von den Toten auferweckte, durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Das ist nochmal das alte Natur, neue Natur. Das nächste ist das, was ich jetzt zeigen wollte. Wir sind angenommen bei Gott. Wenn wir dieses neue Leben angenommen haben, wenn wir die Vergebung von Jesus am Kreuz angenommen haben, dann sind wir angenommen bei Gott. Wir haben himmlisches Bürgerrecht. So habe ich das im nächsten Punkt genannt. Und das ist das, was mich am meisten begeistert von allem. Damals, als ich mir überlegt habe, soll ich das mit Gott wagen oder nicht, war eins ganz wichtig für mich. Ich will eines Tages mal im Himmel sein, weil es da gut sein wird. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann muss ich hier im Leben vielleicht das ein oder andere auf mich nehmen, aber ich habe eins, ich weiß, dass ich eines Tages mal im Himmel sein werde. An einem Ort, wo es keinen Schmerz mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo alles super toll ist. Viel schöner, als wir uns das je hier vorstellen könnten. Der schönste Platz auf dieser Welt, so schön er auch jetzt für uns sich darstellt, meint Paulus mal, er ist wie eine Kloake im Himmel. So toll ist es dort. Wir können uns das nicht wirklich richtig vorstellen. Aber es lohnt sich, für dieses Ziel zu arbeiten und an dieses Ziel zu kommen. Wir sind durch die Gnade Gottes gerettet. Und das ist das, was das Entscheidende ist. Und wir können das nicht selber schaffen, sondern wir können es einfach nur annehmen. Es heißt hier, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit niemand etwas auf sich einbilden, sich da etwas darauf einbilden kann. Das ist auch etwas Tolles. Lerne ich, je länger ich dabei bin, umso mehr schätzen. Zu wissen, dass ich mir den Himmel nicht verdienen muss. Ich darf im Himmel sein, nur weil ich das Geschenk Gottes annehme. Und nicht, weil ich dies oder jenes tue, weil ich so vorbildlich bin, weil ich so viel Zeit für Gott einsetze, weil ich was auch immer tue. Das ist einfach nur ein Stück weit Dankbarkeit für das, dass mir Jesus vergeben hat, dass ich unter der Gnade leben darf, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und jetzt ist dieses eine Geschenk da und ich brauche es nur annehmen. Und Gott bietet es jeden Menschen an, egal wer. Wenn jetzt, was weiß ich, der IS-Führer hier sitzen würde und sagen würde, ja, ich will dieses Geschenk annehmen, könnte er dieses Geschenk haben. Kein Mensch ist zu schlimm, zu weit weg von Gott, als dass er es nicht annehmen könnte. Aber es ist unsere freie Entscheidung von jedem einzelnen Menschen und es ist unsere eigene Verantwortung, wie ich diese Entscheidung treffe. Will ich mit Gott leben oder will ich nicht mit Gott leben? Will ich das Geschenk Gottes annehmen oder nicht? Und das ist einfach das, was so toll ist. Ich muss nicht erst eine große Leistung vollbringen. Ich muss nicht erst, was weiß ich, 100 Vater unser beten oder auf den Knien irgendwo eine Kirche hochrobben oder sonst irgendwas machen. Es ist völlig ohne meine eigene Leistung. Und das ist manchmal auch ein Problem. Wir wollen manchmal auch viel für unsere Erlösung tun. Können wir aber nicht. Aber wir können aus Dankbarkeit, weil ich erlöst bin, viel für Jesus tun. Es ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir etwas geschenkt bekommen, dann sagen wir doch in der Regel Danke. Und das ist etwas, was ich mir immer wieder neu, auch bei der Predigtvorbereitung, mir gemerkt habe oder mir wieder vorgenommen habe, immer wieder Gott dafür zu danken, zu sagen, ja, danke Herr, dass du mich gerettet hast. Danke Herr, dass es nicht aufgrund von meiner Leistung ist, weil ich so toll, weil ich so gut bin, weil ich so ein Vorzeigebürger bin, bin ich nicht. Denn wenn ich mich selber manchmal so sehe, denke ich, ach, ich glaube, ich hätte mich selber gar nicht ausgesucht als Mitarbeiter, wenn ich jetzt Gott wäre. Aber so ist Gott nicht. Er sieht unsere Schwachheiten, er sieht unsere Beschränktheit, er sieht unsere Fehler, unsere Bequemlichkeit und trotzdem nimmt er uns an. Trotzdem sagt er sein Ja zu uns. Und wenn ich dann in diesem lebe, komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Punkte, was aufzuzählen wäre, was Reich Gottes und was die Welt anbelangt. Aber hier für diesen Text, das ist im letzten Vers. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Jetzt könnten wir ja sagen, die Welt, die macht ja auch sehr viel. Die macht auch sehr viele gute Sachen, tolle Sachen. Aber es ist nicht das Entscheidende, was für gute Sachen, was ich mache in meinem Leben, sondern haben die auch in Ewigkeit Bestand. Das ist auch ein Punkt, wo mancher Christ sich vielleicht eines Tages, wenn er mal vor Jesus stehen wird und mal sagen wird, oh hoppla, da hätte ich wohl doch besser aufpassen müssen. Denn es geht nicht um das, dass ich überhaupt etwas tue, sondern dass ich das Richtige mache. Dass ich es in der richtigen Einstellung tue. Ich könnte zum Beispiel Geld spenden in der Gemeinde. Ich mache es halt einfach, weil es sein muss. Man muss ja was machen. Die Gemeinde braucht ja auch Geld, damit sie ihre Sachen machen kann. Ich glaube, wenn ich in dieser Einstellung spenden würde, würde Jesus sagen, dieses Geld will ich gar nicht haben. Aber wenn ich auf der anderen Seite denke, ja, okay, Jesus hat sein ganzes Leben für mich eingesetzt und für mich gegeben. Wieso soll ich dann nicht einen Teil für dem, was er mir anvertraut, auch ihm zurückgeben? Und darauf vertrauen, dass er mir dann trotzdem immer wieder so viel gibt, dass ich zum Leben genug habe. Wenn ich aus dieser Einstellung herausgebe, denke ich, dann freut sich Jesus über meine Gabe. Und wenn es nur ein paar Pfennige sind, oder ein paar Cent, sagt man ja heute. Es ist nicht das Entscheidende, wie viel und was ich tue, sondern dass ich das Richtige tue und das in der richtigen Einstellung. Oder ich sage mal noch ein ganz anderes extremes Beispiel. Jesus beruft einen, oder ich könnte mich auch als eigenes Beispiel auch nehmen. Ich habe früher immer als Teenager oder als Jugendlicher davon geträumt, nach Afrika als Missionar zu gehen. Ich hatte mal eine ganze Zeit lang überlegt, Theologie zu studieren, aber ich war auf der Realschule und da hätte ich auch noch Latein lernen müssen und Fremdsprachen sind sowieso eine Sache, was ich gerne mache. Und da dachte ich, ach, irgendwann, als es mal um die Berufswahl ging, Gott kann bestimmt auch Arbeiter brauchen. nicht nur Theologen. Und dann später hat sich dann das so ergeben, dass ich die Gemeinde kennengelernt habe, die wahre Beziehung mit Gott. Und da dachte ich, ja, okay, dann können wir jetzt vielleicht jetzt durchstarten, dass ich jetzt auf eine Bibelschule gehe und dann Missionar in Afrika werde. Und dann sagt der Heilige Geist, nee, nee, ich habe was anderes für dich. Du sollst hier bleiben. Dachte ich, okay, jetzt kann ich meinen Dickkopf durchsetzen und sagen, okay, ich gehe jetzt auf eine Bibelschule, lass mich ausbilden und gehe nach Afrika, dort missionieren. Oder ich kann sagen, okay, Jesus, wenn du meinst, du hättest was anderes für mich, dann mache ich was anderes. Und das ist das, was das Leben eigentlich auch immer wieder so spannend macht. Dass ich zwar meine eigenen Ideen haben kann, dass ich die aber immer wieder, und das ist die Herausforderung an jeden Einzelnen von uns, immer wieder prüfen muss im Lichte Gottes. Ist das auch Jesu Plan? Ist das auch das, was Jesus haben will? Und er hilft uns bei diesen Entscheidungen. Er geht uns entgegen, er hilft uns und zeigt uns, das ist ganz unterschiedlich, wie er das macht. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, du musst es so und so machen, dann zeigt er dir das. Er geht auf jeden Einzelnen persönlich ein. Und wenn wir wirklich den Willen und den Wunsch haben, Gottes Willen zu tun, dann wird er es uns in irgendeiner Form zeigen. Und zwar so, wie wir es selber verstehen. Er würde nicht mit mir in Russisch sprechen, weil ich verstehe kein Russisch. Oder Chinesisch oder Arabisch. Sondern er spricht mit mir in Deutsch. Und er hat eine ganz besondere Art und Weise, wie er mit mir spricht. Und das finde ich auch so toll, und das herauszufinden. Und das ist interessant, wie Gott jedem Einzelnen begegnet. Dem einen auf diese Weise, dem anderen auf andere Weise. Beim einen schickt er einen Propheten, der sagt, du, Gott hat dich für diese und jede Aufgabe vorgesehen. Und ich möchte euch einladen, immer wieder neu auf diese Entdeckungsreise zu gehen, wie Gott euch begegnet, wie Gott mit euch redet, wie der Heilige Geist in eurem Leben wirkt und was er tut. Und es wäre eigentlich unlogisch, wenn Gott, der alle Möglichkeiten hat, der genau uns durch und durch kennt, wenn er uns ja sagt, ja, guck mal selber, wie du zurechtkommst, oder mal sehen, ob du deinen Weg selber findest. Ich gebe dir mal vielleicht ein paar kleine Anstupser. Es ist ja auch so, ich bin ja auch Vater von Kindern, und es ist auch interessant für mich, wie sie sich entwickeln. Und jetzt geht es dann beim einen oder anderen auch um das, worum es im Beruflichen gehen soll. Und da ist es auch mir ein Anliegen, dass er seinen Beruf findet. Und dann überlege ich mir manchmal, was könnte er vielleicht machen? Auf was könnte ich ihn vielleicht auch mal aufmerksam machen? Dass er sich vielleicht damit beschäftigt, ob das oder jenes oder vielleicht doch was anderes. Manchmal hat man ja so tolle Träume, ja, ich möchte Pilot werden oder was auch immer, Arzt oder was der Traumberuf von einem jeden Einzelnen ist. Aber ob das dann reell ist für unser Leben, ist was ganz anderes. Aber auch da bin ich als Vater ja, und ich bin kein so optimaler, vorbildlicher Vater, mache auch meine Fehler und bin manchmal gereizt und launisch. Aber doch mache ich mir meine Gedanken, was könnten meine Kinder machen? Wie könnte ich ihnen helfen, dass sie in ihrem Leben zurechtzukommen, dass sie in ihrem Leben den richtigen Beruf finden? Und viel, viel mehr ist unser himmlischer Vater bei uns und will uns begegnen, will uns helfen, will uns nahe sein und uns zurechtbringen auf dem Weg. Ja, jetzt sind wir durch diesen Text gegangen, die Welt und das Reich Gottes. Ich weiß nicht, was jeder Einzelne von euch mitnimmt. Es lohnt sich immer wieder wirklich zu sehen und zu erkennen, ja, ich habe es wirklich sehr gut, wenn ich mit Jesus lebe, mit Gott lebe. Ich habe so viel, was er mir gibt und was er mir schenkt. Und die eine Frage ist immer wieder die, in welchem Reich lebst du? Lebst du in der Welt unter der Herrschaft von Satan, ob man das nun wahrhaben will oder nicht, es ist so, oder lebe ich im Reich Gottes? Habe ich diese Entscheidung getroffen, mit Gott zu leben, mit ihm alles zu teilen und auszutauschen. Wir haben in unserem Leben viele Entscheidungen zu treffen. Auf welche Schule gehe ich? Welche Ausbildung mache ich? Welchen Beruf wähle ich? Das sind Entscheidungen, die nur vielleicht manchmal für ein paar Jahre, vielleicht für ein paar Jahrzehnte Geltung haben. Wir haben die Entscheidung für einen Lebenspartner, die dann in der Regel, oder so versprechen wir es, bis zum Tod dauern wird. Und dann gibt es diese Entscheidung, lebe ich mit Gott? Lebe ich in einer Beziehung mit ihm? Will ich sein Kind sein? Will ich ihm angehören und in der Ewigkeit bei ihm sein? Das ist die entscheidendste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen. Die hat nämlich Ewigkeitscharakter. Und das dauert an bis in alle Ewigkeit. Manchmal ist gut, dass eine Ehe bis zum Tod dauert und danach dann beendet ist. Aber manchmal ist es auch schade. Und vielleicht geht es auch in der Ewigkeit in irgendeiner Form wieder weiter. Ich weiß es nicht. Lass uns mal überraschen. Die andere Frage, wie kommt man überhaupt in das Reich Gottes? Ich denke, die meisten hier wissen das, wie das, weil sie es selber erlebt haben. Und zwar, das ist ganz einfach durch Neugeburt. So hat es Jesus mal einem geistlichen Führer, dem Nikodemus, erklärt, durch Neugeburt. Wie kommt man in der Regel in eine Familie, wenn ein Ehepaar plötzlich Nachwuchs bekommt und nachher durch die Geburt kommt plötzlich ein neues Kind in die Familie? Und so ist es auch bei uns. In der Gemeinde können wir uns unsere Geschwister eigentlich nicht aussuchen, sondern die setzt uns Gott rein. Mit denen müssen wir zurechtkommen. Auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen unbequem und vielleicht manchmal ja, nicht ganz so sind wie wir. Aber das hilft und da hilft uns auch Gott dabei, dass wir uns gegenseitig annehmen können und akzeptieren, auch wenn wir unterschiedlich sind. Und ich merke das, dass das von Jüngeren, was die gerne hätten und die Älteren, was die gerne hätten, dass das immer mehr auseinanderdriftet. Und ich bin mal gespannt, wie es in Gemeinden in 10, in 20, in vielleicht in 30 Jahren, wenn ich es erlebe, wie es sich da entwickelt und wie die Gemeinden die Herausforderungen bewältigen. Und die Voraussetzung dafür, dass ich neu geboren werde, ist die Erkenntnis, ja, ich bin nicht perfekt, ich mache nicht alles richtig, ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung. Und da kommt unsere gute Nachricht, das Angebot Jesu. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Die Nachricht, dass ich ein Lotto gewonnen hätte und was weiß ich, 10 Millionen oder vielleicht auch 90 Millionen gewinnen würde, ist ein Klacks gegen die Nachricht, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Weil die 90 Millionen oder wenn es auch mehr ist, die könnte ich maximal bis zu meinem Lebensende ausgeben und mit leben. Danach ist es wertlos. Ihr merkt also, ich möchte euch immer wieder neu fokussieren auf das, was entscheidend ist, was wichtig ist, was nach der Ewigkeit oder was in der Ewigkeit entscheidend ist. Denn ich merke, wir werden immer wieder neu an der Nase herumgeführt, dass wir das, was hier jetzt vor Augen ist, das als wichtig und entscheidend angesehen wird und nicht das, was in der Ewigkeit da ist. Und das ist das, was wirklich entscheidend ist, was wirklich unsere Entscheidungen immer wieder neu prägen sollte, uns dazu führen sollte, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass wir in der Beziehung mit Jesus immer mehr wachsen und ihm immer mehr vertrauen. Glauben, dass er es wirklich gut mit uns meint. Amen.